Die Jahreslosung, ich weiß nicht, ob ihr sie alle kennt, die lautet für dieses Jahr: Prüft alles und behaltet das Gute. Das steht im 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 5, Vers 21. Ist da in einem Kontext so auf Weissagungen bezogen, ich lese das gleich auch noch mal kurz vor, auf Weissagungen bezogen und auf den Geist, dass wir ihn nicht dämpfen sollen, steht da. Und dann kommt dann eben, dass wir also Weissagungen nicht verachten sollen, aber dann eben alles prüfen sollen und das Gute behalten sollen. Aber wenn wir jetzt diesen Satz alleine für sich betrachten, dann klingt das erstmal nicht nur auf Weissagungen bezogen. Jeder, der das weiß, der die Bibelstelle kennt, der verbindet das vielleicht damit, aber erstmal klingt das sehr viel weiter. Prüft alles. Ja? Das kannst du auch irgendjemand auf der Arbeit sagen. Oder sonst wo. Prüft alles. Das hat überall seine Berechtigung. Und das Gute behaltet. Da sagt jeder erstmal Ja zu. Ja? Aber darum geht es nicht. Das steht hier in der Bibel. Und ich glaube, dass die Bibel, so steht es auch im Wort, durch den Geist Gottes eingegeben ist. Und dass das eine Aussage, ein Zuspruch Gottes ist. Und dass er meint und wünscht, dass wir alles das, was mit ihm zu tun hat, prüfen. Alles das, was wir in unserer Beziehung zu ihm erleben und verstehen und hören und aufnehmen, prüfen sollen und das Gute behalten sollen. Und ich will das jetzt mal so in den Kontext einbetten, vielleicht ein bisschen ganz kurz, aber ausführlich. So, der 1. Thessalonikerbrief ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat, an die Gemeinde, an die ganz junge Gemeinde in Thessalonik. Thessalonik. Heute heißt es ja Thessaloniki. So, also, und wie war das passiert? Also, Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise und er wanderte und zog mit Silas zusammen durch die heutige Türkei. Dann gibt es dann etliche Regionen und so. Und er landete zu guter Letzt dann in Troas. Das ist ganz im Westen der heutigen Türkei, etwas unterhalb von Istanbul gelegen. Also, so. Ich weiß gar nicht, ob es die Stadt heute noch gibt. Auf jeden Fall, da landete er da und er hatte den Eindruck, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, in der Apostelgeschichte 16, 17 lesen wir das, dass er diese Vision hatte von einem Mann, der ihn rüberrief nach Mazedonien. Mazedonien war dann über diese Meerenge drüber weg, Griechenland heute. So, und dann ist er rüber und landete dann in verschiedenen Städten, unter anderem Philippi und dann eben Thessalonik. Und dort hielt er sich eine Zeit auf, eigentlich so, wenn man das liest, eine relativ kurze Zeit, ist aber umstritten. Und es entstand eine junge Gemeinde. Und Thessalonik war eine griechische Stadt, mazedonische Stadt, aber unter römischer Herrschaft und war zu dieser Zeit Provinzhauptstadt des Römischen Reiches. Da gab es also Römer, da gab es Griechen und es gab auch viele Juden. So. Und dann bekehrten sich insbesondere also Juden, aber auch Griechen, und die kamen zum Glauben. Und das erlebte sofort Widerstand, und zwar in einer heftigen Art und Weise, dass Juden hingingen und diese ganze Situation bei den Stadtobersten anzeigten. So, und infolge musste Paulus dann, sag mal, fliehen. Er ging weg. Kam nach Berea, danach nach Athen, danach nach Korinth und machte sich aber sehr viele Sorgen um diese ganz junge Gemeinde. Da war noch kein richtiges Fundament gelegt. Und er schickte seinen Bruder Timotheus dahin. Und der kam dann irgendwann zurück mit einer ganz tollen Botschaft. Diese Gemeinde entwickelt sich super. Und da war Freude bei Paulus. Und er schrieb diesen Brief. Und wenn ihr das mal so von Anfang an lest, dann hört ihr das raus, dass er große Freude hat darüber, dass sich diese Gemeinde, diese junge Gemeinde, trotz dieser widrigen Umstände so wunderbar entwickelte. Und er sagt das auch. Und er ermutigt sie. Macht weiter auf diesem Weg. Seid fleißig. Denkt an das, was ich euch gesagt habe, was ich euch gelehrt habe. Nehmt das ernst, haltet es fest, wachst da drin, wachst in der Heiligung. Schaut euch nicht um und schaut auf das, was die Bevölkerung sonst so tut, sondern befleißigt euch in der Heiligung. Lasst das mit dieser Unzucht. Streckt euch danach aus, dass der Geist unter euch wirkt. Und dann sagt er zweimal, seid nüchtern und besonnen. Und wieder, seid nüchtern und besonnen. Und er ruft sie auf zu einem doch ruhigen Leben. einem zeugnishaften Leben. Seid nüchtern und besonnen. Und dann kommt dann das aber mit diesem Heiligen Geist und den löscht nicht, den dämpft nicht, gebt ihm Raum. Nüchtern und besonnen sein, aber dem Geist auch Raum geben. Und anscheinend, irgendwie ist das für mich eine Schlussfolgerung, war das ein Problem, dass es so da nicht die richtige Traute gab, dem Geist Gottes Raum zu geben. Er sagt, löscht das nicht. In manchen Übersetzungen heißt es, dämpft nicht. Löschen gefällt mir viel besser, weil man löscht ein Feuer. Und der Heilige Geist ist Feuer. Ne? Dieses Bild haben wir. Da brennt was, da ist was los, da ist Energie. Den löscht nicht. Und dann nimmt er Bezug auf diese Weissagungen. Ja? Lass das zu, diese Weissagung. Verachtet das nicht, wenn jemand im Namen Gottes was sagt. Aber prüft es. Prüft es, weil Gott hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Und in unseren Herzen ist nicht nur der Geist Gottes. Ja, in unserer Persönlichkeit ist auch noch unser altes, gefallenes Fleisch. Und da ist unsere Seele. Und das kann sich alles vermischen. Und wenn dann einer auftritt im Namen Gottes, im Namen des Heiligen Geistes und was sagt, dann kann das durchaus gefärbt sein. Oder ganz daneben sein. Vielleicht irgendwie so eine innere Sache, die man gerne hätte, aber vielleicht gar nicht von Gott. Und deswegen muss man prüfen. Und in diesem Zusammenhang kommt dann dieser Satz, prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse, steht dann hinterher, in jeglicher Art. Das ist der Vers 22. So, und jetzt will ich mal so diese Begriffe anschauen. Was ist Weissagung? Was ist böse? Was ist gut? Was versteht man unter prüfen? Weissagung, wenn du dann so in Kommentaren liest und in Bibelauslegungen, dann wird dann eigentlich immer so diese Definition gebracht. Da steht das griechische Wort Prophetia, das heißt, das ist die Gabe, eine Gabe Gottes, den Willen Gottes für das Jetzt und die Zukunft zu erkennen und Geschehnisse in der Gegenwart im Lichte des Wortes Gottes zu deuten. Also es hat einen zukunftsbezogenen Anteil, kann also in die Zukunft gerichtet sein. Es kann aber auch die jetzige Situation betreffen. Dass man Dinge, die passieren, einfach bewertet vom Wort Gottes her, im Lichte des Wortes Gottes. Das ist so der Maßstab. Man spricht dann auch von Offenbarung. Gott zeigt etwas. Ja? Wenn ich jetzt heute im Gottesdienst, Roland hatte einen Eindruck und hat das weitergegeben. Eine Weissagung. Ja? Kann jeder für sich prüfen. Ich bin fest davon überzeugt, jemand hat sich angesprochen gefühlt. Oder ich hatte auch was. Ich bin fest davon überzeugt, das hat der Geist Gottes gegeben. Genau, das wäre sowas. Ne? Nicht unbedingt in die Zukunft bezogen, sondern das Jetzt. Oder die Dinge können jetzt Personen betreffen, die können aber auch Gemeindesituationen betreffen und. So, das versteht man so grob unter Weissagung. Ja, Paulus führt das dann im Korintherbrief noch so ein bisschen aus. Im 1. Korinther 14 lesen wir so darüber, wozu Weissagung noch gut ist oder was sie bewirken soll. Im 1. Korinther 14, 24 und 25. Da sagt er in Abgrenzung zur Zungenrede, wenn aber alle Weissagen sagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und dann würde er auf sein Angesicht niederfallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Es geht darum, jemanden von seiner Sünde, von seiner Errettungsbedürftigkeit, Erlösungsbedürftigkeit zu überführen. Worte zu sagen, die niemand wissen kann, die der Geist schenkt und die einen Menschen, der hereinkommt, überführen. Dazu sollen Weissagungen dienen. An einer anderen Stelle, im Vers 3, wer aber weissagt, der redet für die Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Und im Vers 4, wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Also Weissagung hat also immer den Zweck, was Gutes zu bewirken. Entweder im Sinne einer Ermahnung, wenn jemand auf dem falschen Weg ist, oder im Sinne eines Trostes, einer Erbauung zu fördern, aufzubauen, was Gutes zu bewirken, weiterzuhelfen. Dazu dient Weissagung. Und Weissagung sind eigentlich immer, wenn wir das so in der Bibel sehen, recht konkret. Ja, wenn ich jetzt nur so an Jesus denke, Jesus sagte dem Petrus, heute noch, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das war eine Weissagung, in die Zukunft gerichtet, in die naheliegende Zukunft. Boah, hat er nicht so ernst genommen und ist dann aber von den Tatsachen überholt worden. Oder wir lesen von dem Agabus. Das sind schon für mich richtig prophetische Aussagen. Der Agabus wird zweimal in der Apostelgeschichte erwähnt. Einmal sagt er eine Katastrophe voraus, die viele Jahre später dann tatsächlich stattgefunden hat. Und einmal sagt er dem Paulus, der diesen Gürtel trägt, der geht nach Jerusalem und wird dann gefangen genommen werden. Der wird mit diesem Gürtel, oder so wie dieser Gürtel jetzt gebunden wird, so wird dieser Paulus gebunden werden. Und das ist tatsächlich passiert. Paulus ging danach nach Jerusalem und wurde gefangen genommen. Und infolgedessen kam er bis nach Rom, wo er dann zu guter Letzt auch starb. Weissagung. Konkret. Ich glaube immer, dass Weissagung auch unsere Seele betreffen können. Wenn ich eine Weissagung habe, dass mein Gefühl mit betroffen sein kann. Aber Weissagung, nur Gefühl, da bin ich sehr skeptisch. Also wenn ich jetzt so Sachen wie, ich fühle hier die Kraft Gottes und die will jetzt alle erfüllen. So sage ich jetzt mal so. Irgendwie, also was sehr gefühlsbetont. Ich glaube wirklich so, dass Weissagungen eine konkrete Botschaft haben, beinhalten, die weitergegeben wird. Das mal so zum Thema Weissagung. Herausgehoben da vielleicht der fünffältige Dienst, da wo die Propheten eine besondere herausgehobene Begabung haben, die Gott dann eben vollmächtig gebraucht, prophetisch zu dienen. So, was heißt prüfen? Prüfen ist so ganz allgemein erstmal das Beurteilen eines Umstandes anhand eines gewissen Maßstabes. Also wenn ich das ganz weit fasse, prüfen wir eigentlich ständig. Will ich was? Brauche ich was? Habe ich was nötig? Habe ich einen Bedarf? Muss ich was tun? Bin ich verpflichtet, irgendwas zu tun? Gibt es Gesetze? Irgendwo habe ich immer meine Maßstäbe, die ich anhalte und dann eine Entscheidung treffe, eine Beurteilung fälle und dann gegebenenfalls zu einer Handlung komme oder zu einer Entscheidung. Prüfen kann aber auch ganz konkret sein. Ich weiß, als ich junger Beamter war, ja, wir haben den Bundesrechnungshof, habt ihr sicherlich schon mal gehört, der so alle Bundesbehörden prüft, ob die Gesetze eingehalten wird und nach Recht und Ordnung dann gehandelt wird im Verwaltungshandeln. Und der Bundesrechnungshof wird dann unterstützt, teilweise in Behörden durch eine innere Revision oder damals sagte man eine Vorprüfstelle. So, und die war bei mir alle 2-3 Jahre, ich weiß nicht, ich war sehr wahrscheinlich besonders beliebt. Und dann haben die meine Arbeit gecheckt und haben dann Gutes festgestellt und auch Fehler festgestellt. Ja? Und einmal wurde dann gesagt, so, wenn ich das nächste Mal wieder komme, dann gibt es eine Schadensbearbeitung, wenn das nochmal passiert. Und da habe ich gesagt, so, jetzt wird Zeit, jetzt musst du hier weg. Ja. Prüfen, da wurde meine Arbeit geprüft. Aber es wurde eben ein Maßstab angelegt. Hier, wenn wir das hier betrachten, wenn da steht, prüft alles und das Gute behaltet, dann ist der Maßstab nicht ein weltlicher, nicht mein Wille, das, was ich für gut halte oder was allgemein für gut gehalten wird oder der Zeitgeist für gut hält, sondern der Maßstab ist der offenbarte Wille Gottes. Das, was ich in der Bibel nachlesen kann, in erster Linie. Das ist der Maßstab. Daran prüfen wir. Entspricht es seinem Willen? Entspricht es seiner Liebe? Entspricht es seiner Gnade? Dem, was er kundgetan hat, wie er ist und was er will? Ist das? Das ist der Maßstab. Daran prüfe ich, ob ich was Gutes habe oder ob ich etwas Böses habe. Ja, Genau. Und dann komme ich zu diesem Begriff, das Gute behaltet. Was ist denn das Gute? Da steht im Griechischen das Wort Kalos. Und damit ist im biblischen Zusammenhang immer gemeint, das, was im Willen Gottes, mit seinem Willen in Harmonie und Einklang steht. Das, was seinem Willen entspricht. Das ist das Gute. Jesus sagte, Gott allein ist gut. Das ist das Gute. Und was ist das Böse dagegen? Denn da steht im Vers 22, meidet das Böse in jeglicher Art. Es gibt zwei unterschiedliche Worte im Griechischen. Einmal muss ich Poneros und einmal Kakos. Kakos klingt an Kalos. Kalos ist das Gute, Kakos ist das Böse. Das ist so das Böse, was so, ich sag mal, in der ganz normalen menschlichen Natur liegt. Für jemand, der das nicht gewohnt ist, die Bibel sagt ganz klar, der Mensch ist böse. Ja? Wir lesen im Römer 3 mit Bezug zum Psalm, ich glaube 11 ist es oder so, dass es keinen gibt, der das Rechte getan hat. Alle haben daneben getreten. Alle sind sündig. Alle. Es gibt keinen Menschen vor Gott, aus Gottes Perspektive, der gut ist. Nein, das Urteil ist, sie sind alle böse. Alle gefangen unter der Sünde. Alle. Da kann keiner raus aus eigener Kraft. Aber das ist die menschliche Natur. Und dieses Handeln des Menschen ist immer geprägt davon. Auch wenn wir meinen, ja, aber jetzt bin ich doch eigentlich ganz gut drauf so. Aber Gottes Urteil ist darüber ein anderes. Es entspricht nicht seinem Maßstab. Und dann gibt es noch das Böse, Poneros, das ist das wirklich Böse, das satanisch Böse. Der Teufel steht dahinter. Der das Böse sucht, das Böse anstrebt, der nicht nur aus seiner Natur heraus leider böse handelt, sondern der es will, der es verfolgt, der Böses tun will, dazu verführen will, das ist Poneros. Und dieses Poneros steht hier im Vers 22. Meidet das Böse in jeglicher Art, meidet es. Tja, wir sind also aufgefordert zu prüfen. Und wenn ich das jetzt mal wieder ein bisschen weiter sehe, weg von der Weissagung, ja, warum sollen wir denn prüfen? Ja, damit wir den Willen Gottes erkennen. Warum sollen wir den erkennen? Weil Gott uns selber prüft. Damit wir das tun, was ihm gefällt. Warum prüft uns Gott? Weil er eines Tages Gericht halten wird. Es gibt Bibelstellen, die sind ganz schön, die gefallen mir überhaupt nicht. Wenn ich alleine im Psalm, das ist Psalm 11. Psalm 11. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Halleluja, hatten wir heute Morgen so ansatzweise in der Anbetung. Seine Augen sehen herab. Seine Blicke prüfen die Menschen. Kapitel 14, Vers 2. Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen herab, um zu sehen, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist diese Bibelstelle. Und Paulus selbst schreibt im Thessalonikerbrief, im Kapitel 2 ist es, Vers 4, so reden wir nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Ich will Gott gefallen, sagt Paulus. Und weshalb? Der unsere Herzen prüft. Gott prüft uns. Und das hat eine Logik. Gott ist der gerechte Gott. Es hat eine Logik, dass er uns sehen muss, dass er uns prüfen muss, weil es ist angekündigt von alters her, dass es ein Gericht geben wird über jeden Menschen. Jeder Mensch muss sich eines Tages vor Gott verantworten. Offenbarung, Kapitel 20. War ganz schön Tobak heute, ne? Aber das ist die Wahrheit. Also das steht in der Bibel. Ich meine, ich will ja nicht nur immer Liebe, 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 Gnade, 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 Gnade. Nein, Gott hat viele Seiten. Ja? Er ist gerecht. Und deswegen weiß er, was wir tun. Und dann steht dann in der Offenbarung 20, im Vers 12, nee, im Vers 6, also, und dann sah ich die Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und Bücher wurden geöffnet. Also da ist was dokumentiert worden. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Die Werke der Toten sind bei Gott, wie auch immer, dokumentiert. Er weiß darum. Und später im Vers 15 steht dann von diesem Buch des Lebens, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Das ist das, was wir so allgemein als Hölle bezeichnen. Himmel und Hölle. Ja, ist ja heute gar kein Ding mehr. Darüber redet doch keiner mehr. Hölle, bitte, macht mir doch keine Angst. Aber ich lese das in der Bibel. Das ist das, was bezeugt ist. Gott prüft uns und dokumentiert das. Wisst ihr, gestern Morgen, ich mache morgens immer Gymnastik. Und dann lege ich mich erst hin und bewege mich ganz langsam durch. Und meine Gedanken waren bei Gott. Und ich habe so seine Größe gesehen. Und die Predigt ging mir auch durch den Kopf. Ich habe seine Heiligkeit so vor Augen gesehen. Seine Gerechtigkeit. Seine Vollkommenheit. Er ist ganz anders als wir Menschen. Und das war mir so groß. Und dann habe ich gesagt, Gott im Himmel, wer kann vor dir gerecht sein? Wer kann aus eigener Kraft deinem Maßstab entsprechen? Keiner kann das. Keiner. Du kannst dir die Hacken abwetzen. Du wirst Gottes Maßstab in seiner Heiligkeit nicht gerecht werden. Aber wisst ihr, ich bin so froh, dass ich nicht dabei stehen bleiben musste. Ich konnte im nächsten Satz sagen, danke, danke, danke für deine Gnade, Vater im Himmel. Danke für deine Gnade in Jesus Christus. Danke. Glaub doch nicht, dass du an diesem Gericht vorübergehst. Die, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, das sind die, die Jesus angenommen hat, die geglaubt haben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist, um unsere Sündenstrafe auf sich zu nehmen und dafür zu sterben, den Sold der Sünde zu bezahlen, obwohl er es nicht musste. Er war gerecht, er war heilig, aber er starb freiwillig, ging er in diesen Tod, um unsere Sündenstrafe zu tragen. Und jeder, so steht es im Römerbrief Kapitel 10, wer das glaubt und den Namen Jesus als seinen Herrn bekennt, ihn als seinen Herrn bekennt, der soll gerettet werden. Es ist ganz einfach. Du musst nur glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Du musst glauben, dass du ein Sünder bist und dass du eines Tages vor ihm Rechenschaft bist und dass er gekommen ist, um dich in seiner Liebe zu erretten. Wisst ihr, Gott ist nicht so Schwamm drüber. Naja, ist egal. Nein, Gott ist gerecht. Er ist vollkommen gerecht und erfüllt seinen Anspruch der Gerechtigkeit selbst durch Jesus Christus. Für alle, die das haben wollen. Für alle, die das glauben wollen. Seine Gerechtigkeit ist Genüge getan in Jesus. Und dann steht dir die Gnade zur Verfügung. Du brauchst sie nur ergreifen. Und sagen, Herr, komm in mein Leben, nimm mich an deine Hand, führ mich auf deinem Weg, offenbare dich mir, lass mich verstehen, wie du bist, hilf mir. Er wird es tun. Er wird es tun. Ich gehe diesen Weg jetzt seit 37, 38 Jahren. Ich bin so froh, dass ich gestern Morgen da liegen konnte und sagen konnte aus ganzem Herzen, danke, Herr. Danke. Danke, dass ich diesen Maßstab nicht selbst erfüllen muss. Danke, Jesus. Und so komme ich dann zum Nächsten. Gott prüft uns und wir werden aber auch aufgefordert, unsere eigenen Werke zu prüfen. Galater 6. Da steht im Vers 4, jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem anderen. So, und in welchem Zusammenhang ist das? Es dreht sich an dieser Stelle darum, dass jemand einen Fehler macht, dass jemand fällt, dass jemand sündigt. Und dann fordert der Paulus auf, Mann, wenn ihr jemand seht, dem es so geht, dann geht hin, die ihr geistlich seid und bringt diesen Menschen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achtet auf dich selbst, dass du nicht selber versucht wirst. Und dann kommt dieser berühmte Satz, einer trage des anderen Last. Das ist der Zusammenhang. Jemand in der Gemeinschaft fällt. Dann sollen wir nicht Finger ausstrecken. Das ist ja das, was uns eigentlich so in der Natur gegeben ist. Ah, der schon wieder. Ah Mann, kann der sich nicht in der Gewalt halten? Ja, was tut der denn da andauernd? Heimlich oder sonst was? Oder wie? Fällt ständig auf die Schnauze. Das sollen wir nicht tun. Wir erfüllen das Gesetz Christi, so steht es da. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Barmherzigkeit, Gnade üben, kommen, um zu retten, kommen, um zu helfen, weiterzuhelfen. Das hat Jesus getan. So sollen wir miteinander umgehen. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus, halt dir mal selbst einen Spiegel vor die Nase, bevor du den Finger ausstreckst. Morgen kannst du selber auf der Schnauze liegen und Hilfe brauchen. Und fühlst dich nicht mehr reinen Gewissens vor Gott, weil du gesündigt hast. Prüfe dein eigenes Werk. Schau dich mal selber an, wie du drauf bist. Bist du im Willen Gottes? Prüf das mal. Wie sieht dein Leben aus? Und dann wird jeder seine eigene Last tragen. Und später sagt er dann, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Prüft euch, sagt Paulus. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Und dann geht es weiter im Epheserbrief. Da geht es darum, dass so die Welt oder auch Geschwister so, ich sag mal, sich auf der Gnade ausruhen und in Saus und Braus leben. Unzucht, Unreinheit, Habsucht, leichtfertiges Geschwätz steht da. Und dann ist Paulus wieder dabei zu mahnen. Und er sagt, lasst euch von niemandem mit leeren Worten in die Irre führen. Lasst euch nicht verführen. Prüft das, was ihr seht und was ihr hört. Prüft das anhand des Wortes Gottes. Ist es sein Wille? Ist es das, was uns der Geist sagt, wie wir sein sollen? Oder ist es der Zeitgeist? Ist es irgendwas, was da verwässert? Oder ist es die Seele, die gerne was anderes möchte und sich vor dem, was Gott sagt, vielleicht drückt? So ähnlich geht es im Kolosserbrief. Da geht es dann um Philosophien, um menschliche Philosophien, das, was diskutiert wird, wie ja auch wieder der Zeitgeist sich entwickelt. Ne? So, und ja, diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben, so in den letzten Jahrzehnten, müssen wir diese Dinge annehmen? Kann ich diese Dinge nicht prüfen im Lichte Gottes, als Kind Gottes? Welchen Stand finde ich denn dazu? Muss ich das befürworten oder lasse ich mich dazu verführen? Der Paulus schreibt, dass wir in Christus verwurzelt sein sollen. dass uns niemand mit Überredungskünsten irreführen soll. Kolosser 2, Vers 4. Und wir sollen in Christus verwurzelt sein, fest sein, gelehrt sein. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Das sollen wir prüfen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 schreibt der Johannes, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es sind schon viele falsche Propheten in die Welt ausgezogen. Ja? Und da bin ich bei christlicher Lehre. Also nicht alles, was rüberschwappt, gerade aus Amerika, finde ich so noch im Einklang mit dem Wort Gottes. Ja, wenn wir die Entwicklung in Amerika sehen, ja, dass gerade aus dem christlichen Bereich der Donald Trump sehr gestützt wird und schon fast vergöttert wird. Ja, ich erinnere mich an irgendwelche Interviews davon. Das ist der Gesandte Gottes. Ja, es gibt diese Strömung Dominionismus, die sagt, die Herrschaft Gottes muss jetzt konkret angestrebt werden und angetreten werden in der Politik, in der Staatsgewalt. Und es gibt viele unter den Geschwistern in Amerika, die sagen, Donald Trump ist der gottgewollte Präsident. Deswegen gibt es auch viele, die sagten, die letzte Wahl, als sie verloren war, das war ein Betrug. Und das muss man, also vieles, was darüber kommt, gefällt mir nicht mehr. Ganz ehrlich, aber das ist auch so eine persönliche Einschätzung. Da muss man sich auch dann, denke ich, ein bisschen mit befassen. Dann ist man dann beim Prüfen, ganz konkret. Wer kann denn prüfen? Wer prüft? Ich sag mal, als ich klein war, ein kleines Kind, war ich nicht in der Lage, Dinge wirklich zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Als ich älter wurde, ein Jugendlicher, da hatte ich dann mit 14 die Geschäftsfähigkeit rechtlich. Da war ich strafmündig. Ja, erleben wir ja immer wieder, junge Straftäter werden nicht verfolgt, weil noch nicht strafmündig. Weil man die Reife abspricht, diese Dinge zu entscheiden. So ist das ganz normal. Das ist in unserem Rechtsgefüge schon so vorgesehen. Aber als ich erwachsen wurde, war ich dann in der Lage, Entscheidungen zu treffen, selbst zu prüfen. Jetzt bin ich fast 65. Und ich gehe seit 37, 38 Jahren mit Gott. Und ich habe gelernt, zu prüfen. Ich habe ein Stück weit Einsicht gewonnen. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich habe Übung gewonnen in vielen Dingen, weil ich sie durchgemacht habe und mich vielleicht in dem einen oder anderen Bereich auch bewährt habe und Erkenntnis gewonnen habe. Aber das alles aus einer Hingabe auch zu Gott, aus einem Leben, das ich mit ihm führen wollte. Und so, genau so finden wir das im Hebräerbrief beschrieben. Da ist der Autor des Hebräerbriefes, der schreibt, wer Jesus ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, besser als Mose, der richtige Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek. Und der wird dann ausgeführt über ein paar Kapitel. Und plötzlich ist es so im Kapitel 5 ab Vers 11, als wenn der Schreiber innehält und sagt, davon hätten wir ja noch viel zu reden, aber es ist schwer, weil ihr im Hören so träge geworden seid. Denn obwohl ihr längst Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gibt und nicht feste Nahrung. Und dann später, ein Vers weiter, die feste Nahrung aber ist für die Gereiften. Und das griechische Wort, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie das heißt, das kann man auch übersetzen mit erwachsen, vollkommen. Das ist für die Gereiften, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes im Sinne Gottes und Böses im Sinne Gottes zu unterscheiden. Das hat was mit Belehrung zu tun. Ich habe geübte Sinne. Ich habe einen Weg gegangen. Ich habe das Wort Gottes in meinem Herzen. Also ich erlebe das oft so, wenn ich hier einen Eindruck habe und den weitergebe, dass ich so merke, ja, das, was ich jetzt sage, das finde ich so auch in der Bibel. Das, weicht nicht von der Bibel ab, von dem, was Gott will. Und so muss es auch sein. Aber das kann ich für mich so prüfen, weil innerlich, weil da geübte Sinne sind. Und das spricht der Paulus, dass wir uns mit dem Wort auseinandersetzen sollen, dass wir uns belehren lassen sollen, dass wir Gottes Gegenwart suchen, uns hingeben sollen, ein Leben mit ihm führen, dass wir einfach wachsen im Geist und in der Lage sind, tatsächlich auch irgendwann für uns zu prüfen. Und das geht einher mit Römer 12, Vers 2. Ja, kennt viele, den hört man ja öfter mal. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Geübte Sinne bekommen durch Erneuerung der Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Herr möchte in uns Veränderung bewirken. Er möchte uns Erkenntnis schenken von sich selbst. Er möchte sich uns offenbaren, wie er ist. Er möchte, dass wir seine Liebe verstehen, seine Großzügigkeit, seine Gnade, seine Gerechtigkeit, seinen Willen. Er möchte, dass wir das in unserem Herzen haben. Aber das ist ein Prozess des Wachstums. Das setzt voraus, dass ich bereit bin, mich verändern zu lassen in meiner Gesinnung, damit ich prüfen kann, was gut ist und was böse ist. Ein Aufruf an uns alle, das hört auch nie auf, bis ans Lebensende. Weiß ich, dass meine Erkenntnis, hoffe ich, noch zunehmen wird. Genau, ja. Und wenn wir zum Abschluss dann den Epheserbrief sehen, im Kapitel 4, und so hat Gott das, denke ich, auch geordnet, dass er diesen fünffältigen Dienst eingesetzt hat, unter anderem die Hirten und die Lehrer, die Propheten, die Apostel, die Evangelisten, damit die Heiligen zugerüstet werden zur Erbauung, zum Werk des Dienstes und zur Erbauung des Leibes Christi, damit man Einheit im Glauben gewinnt und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle. Das ist wieder dieser Wachstumsaspekt. Damit wir nicht mehr unmündig sind, wie ein kleines Kind. Und uns aus Unsicherheit, füge ich da jetzt mal ein, hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre. Dazu ist Gemeinde da. Dazu gibt Gott Gemeinde und verantwortlichen Dienst. Zu belehren, zu versorgen, zu behüten, zu korrigieren, weiterzubringen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ganz kurz, die Prüfung. Vielleicht mal nur so ein paar Punkte ohne Bibelstellen. Grundsätzlich, ich prüfe für mich. Wenn da Unsicherheiten sind, dann frag jemand, dem du das zutraust. Verantwortliche, die Leiter. Wenn du meinst, du hast eine Weissagung empfangen für jemand anderen oder für die Gemeinde, dann überlege, bevor du es raushaust, entspricht das Gottes Willen? Entspricht das seinem Wort? Ist da seine Liebe drin? Ist da ein Trost drin, eine Ermutigung, eine Ermahnung? Ist das vielleicht erstmal nur für mich, dass ich für diesen Menschen bete oder für diese Situation? Wenn es um eine Ermahnung geht, dann würde ich erstmal sagen, bete erstmal dafür. Und nimm dann Verantwortliche mit ins Boot, die das mitprüfen. Damit nicht jeder jetzt meint, so, ich habe die Verantwortung, Schäfchen zu ermahnen. Prüf auch deine Motivation. Im Petrusbrief steht ganz klar, dass Weissagung dadurch geschieht, weil der Geist gedrängt hat, was zu sagen. 2. Petrus 1, Vers 21. Ist das vom Geist oder ist es seelisch? Wenn jemand eine Weissagung für dich empfängt und auf dich zukommt, prüf das. Entspricht das Gottes Willen? Entspricht es seinem Wort? Entspricht es seiner Liebe? Werde ich vielleicht tatsächlich von Sünde überführt? Werde ich ermutigt? Habe ich Frieden darüber? Ist es vielleicht sogar eine Bestätigung? Aber prüf es. Es sind schon Dinge passiert. Ne? Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Ja, hört man immer häufiger. Oder hat man schon häufiger mal gehört. Ne? Oh, da könnte könnte andere Motivation sein. Ne? So. Und das mit der Lehre habe ich gerade schon ausgeführt. Passt das in die Bibel, soweit du das bewerten kannst? Und dann, was für mich ganz wichtig ist, unser Internet bietet so viel, wir können uns so zustopfen. Ja? Ich habe immer Apostelgeschichte 2, ich weiß nicht, Vers 41 oder so. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Wenn wir Einheit haben wollen in unserer Gemeinde, dann geht es darum, ein Glaube, eine Lehre, ein Geist, eine Taufe. Und ich habe das einige Male schon gehört, dass Gemeinden dadurch, dass von außen an der Leitung vorbei Lehren hineingetragen wurden, dass es zu Spaltungen kam, dass sich Gruppen dann abgespalten haben. Ich weiß von der FCG Oldenburg, da wo unsere Rahl hingeht, ist das vor 2-3 Jahren erst noch passiert. Über irgendwelche, also nehmt nicht alles sofort an, sondern prüft die Dinge. Und wenn ihr meint, das ist was Gutes, auch für uns als Gemeinde, dann geht zu den Verantwortlichen. Und das sind im Augenblick uns die 5 Leiter. Ja, Roland, Johann, Timo, Viktor und ich. Und dann werden wir darüber beraten. Das wäre meine Bitte zum Abschluss. Vater, und ich danke dir dafür, dass du da bist, Herr, und dass wir in deiner Hand sind, Herr. Und dass du uns, Herr, fähig machst zu prüfen und das Gute zu behalten. Herr, lass uns das behalten, was deinem Willen entspricht. Hilf uns ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, Herr, dass wir deinen Willen erkennen. Herr, und hilf uns, dir und deinem Geist Raum zu geben, nicht zu dämpfen, sondern ja, eifrig darin zu sein, zu hören, was du zu sagen hast, Vater. Aber schenke uns auch die Gnade zu unterscheiden, wes Geist des Kindes ist, der spricht. Danke, Vater. Amen.